Hier ist Detektor FM und wie versprochen wollen wir uns auch heute wieder mit der Zukunft des Journalismus beschäftigen. Ich begrüße einen der renommiertesten und auch international bekanntesten Kommunikationswissenschaftler bei uns hier im Studio. Er ist nicht nur Direktor des Institutes für Kommunikations- und Medienwissenschaften der TU Dresden, sondern war auch Präsident der größten Fachgesellschaft seiner Zunft und er ist Kultursenator des Freistaats Sachsen. Insofern hat er vermutlich meist keine Langeweile und ich freue mich umso mehr, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Professor Wolfgang Donsbach, ich begrüße Sie.
Hallo.
Herr Donsbach, Ihr aktuelles Buch, das heißt Entzauberung eines Berufs, was die Deutschen vom Journalismus erwarten und wie sie enttäuscht werden. Ich nehme an, Sie haben auch Antworten auf die Fragen, die Sie da stellen. Was erwarten denn die Deutschen vom Journalismus?
Sie erwarten eigentlich seriöseren Journalismus, als er in ihrer Wahrnehmung angeboten wird. Wir haben natürlich die Leute befragt und die geben ihr Urteil ab, ihr subjektives Urteil über die Medien. Ob das dann immer 1:1 auch stimmt, ob das der Beschreibung der Medien entspricht, ist eine andere Sache. Aber in der Erwartung habe ich den Eindruck, oder sagen unsere Zahlen, dass die Medien vielfach die Boulevardisierungsschraube überdreht haben, dass sie boulevardesker, sensationsgieriger sind, auch kommerzieller sind, als die Menschen erwarten. Und deshalb haben wir auch den Titel gewählt, Entzauberung, weil ich glaube, dass das eine jüngere Entwicklung ist, dass Journalismus und Medien in Deutschland, aber nicht nur hier, aber auch in Deutschland, eben stärker wahrgenommen wird als ein Geschäft, wo es immer greller geht, greller werden muss, wo man immer eine neue Sau durchs Dorf jagen muss, um die Aufmerksamkeit noch zu bekommen.
Sie haben es angesprochen, die Boulevardisierung. Sie sagen, dass die Leute das eigentlich nicht wollen, aber warum kaufen es dann alle?
Sie tun es weniger als früher. Wenn man sich die Auflagenzahlen anguckt, nehmen wir mal die Presse, dann haben die grellsten Medien am meisten verloren. Die Boulevardzeitungen verlieren stärker, als die Zeitungen im Durchschnitt verlieren. Es gibt ähnliche Zahlen für die anderen Medien. Und ich glaube, man muss hier unterscheiden zwischen kurzfristigen Effekten und mittel- und langfristigen. Und wenn ich mich mit Chefredakteuren oder vor allem mit Verlagsleitern unterhalte und dann sagen die mir, ich sehe das doch an meinen Auflagenzahlen, wenn ich eine ganz grelle Überschrift habe in meiner Boulevardzeitung, dann gehen die Auflagenzahlen nach oben. Das glaube ich denen auch, das stimmt. Aber langfristig machen sie sich die eigene Marke kaputt. Die Marke als seriöser Lieferant von Nachrichten. Sie werden ununterscheidbarer zu anderen Formaten. Ununterscheidbarer zum Beispiel zu den Anzeigenblättern, ununterscheidbarer zu all dem, was im Unterhaltungsbereich passiert. Und damit geht der Markenkern von Journalismus verloren und in der langfristigen Betrachtung geht deshalb dann auch die Nutzung nach unten. Das heißt, sie schaden sich selbst, indem sie immer wieder versuchen, kurzfristig noch eins draufzusetzen.
Das ist ganz interessant, denn gestern haben wir gesprochen mit Peter Matthias Gede, den Chefredakteur der GEO, und der hat gesagt, das einzige wirkliche Gut, was der Journalismus hat, ist die Glaubwürdigkeit und dass die Glaubwürdigkeit sozusagen das absolut Wichtigste ist und dass die verloren geht. Bei vielen Privatradios zum Beispiel ist es ja auch so, dass die Leute das teilweise gar nicht mehr ernst nehmen. Bestätigt das Ihre Untersuchung oder?
Ja, das bestätigt meine Untersuchung oder unsere Untersuchung insofern, als wir ja zeigen können, dass die Glaubwürdigkeit nach unten geht und die Folge dieses Verlustes an Glaubwürdigkeit ja nicht nur für den Journalismus schlecht ist oder für die Medien schlecht ist, wirtschaftlich oder für den Berufsstand, sondern die Gesellschaft verliert so etwas an sozialem Kapital. Wir brauchen in einer Gesellschaft, jede Gesellschaft braucht das, irgendwelche Institutionen, die glaubwürdig uns das vermitteln, was auf der Welt passiert, auch glaubwürdig uns das vermitteln, was andere über die Welt sagen. Und das waren und sind ja immer noch in erster Linie die Medien. Und wenn diese, man nennt es auch die Intermediäre, wenn diese Intermediäre an Glaubwürdigkeit verlieren, dann glauben wir eigentlich niemanden mehr, außer denjenigen, die in unserem eigenen Sprengel sind, die in unserer eigenen sozialen Gruppe sind. Wir gehen dann in die Richtung, das nenne ich die Weimarisierung, dass die Gesellschaft zerfällt in viele kleine Teile, die jeweils ihre eigene Wirklichkeit haben und die dann, wenn sie sich in der Öffentlichkeit treffen, gar nicht mehr miteinander reden können, weil die Wirklichkeit so verschieden ist.
Ist das nicht auch vielleicht ein Problem unserer modernen Gesellschaft, dass sich die Öffentlichkeiten in so viele kleine Atome geteilt haben?
Ja, diese Fragmentierung ist natürlich eine Entwicklung, die in unserer Gesellschaft schon seit einigen Jahren zu beobachten ist, die verschiedene Ursachen hat. Eine Ursache dieser Fragmentisierung ist natürlich die Medientechnologie. Man kann heute sehr viel Zielgruppen genauer das nutzen, was einen interessiert. Also die Gesellschaft fragmentiert sich. Aber es war doch eine Zeit lang so, dass immer noch die klassischen Nachrichtenmedien, der traditionelle Journalismus, der muss gar nicht traditionell als Papier daherkommen, aber eben doch als eine Profession, dass der das zusammengebunden hat und die Gesellschaft zusammengehalten hat, weil das war der öffentliche Bereich. Man interessierte sich für Dinge, die im öffentlichen Bereich spielen und die nicht unbedingt den eigenen Interessen dienen und von denen man noch gar nicht weiß, ob sie irgendwann mal den eigenen Interessen dienen, aber die eben eine Gesellschaft ausmachen. Und dieses Interesse, wir nennen das die Duty to keep informed, also so eine Selbstverpflichtung, dass man sich auf dem Laufenden hält, das geht nach unten. Das zeigen die demoskopischen Daten ganz eindeutig. Wir haben also hier eine gesellschaftliche Veränderung, was das Interesse angeht. Wir haben gleichzeitig eine Fragmentierung in dem technischen Auftritt der Medien und das zusammen führt, ja, wenn man es mal extrem und apokalyptisch ausdrücken wollte, zu einem Zerfall von Öffentlichkeit. Wir sind also immer weiter eigentlich von dem Ideal weg, wo möglichst viele in einer Gesellschaft über die gleichen Themen diskutieren, bis die dann zu einer Lösung geführt werden und die Probleme dann gelöst werden in der Gesellschaft.
Wie kommen wir denn aus dem Dilemma wieder raus?
Die Frage, das ist die 1.000 oder 1-Million-Dollar-Frage. Es gibt keine einfache Lösung und es gibt nur verschiedene Rädchen, an denen man drehen kann. Zum Beispiel darf man einen Fehler nicht machen, dass man sagt, wir brauchen Qualitätsjournalismus, dann ist alles gut. Weil dieser Qualitätsjournalismus muss ja auch nachgefragt werden. Ich brauche auch die User, Neudeutsche, die dann ein Qualitätsradio wie Detektor FM auch anhören. Das heißt, man muss schon in der Sozialisation beginnen. Ich habe eben von der Duty to keep informed gesprochen, also diese Selbstverpflichtung, das ist ja eine Einstellung, das ist eine Attitüde, die Staatsbürger haben oder nicht haben. Solche Einstellungen werden geprägt, natürlich in erster Linie in der Familie, im Freundeskreis, aber eben auch in der Schule. Das heißt, ich muss in der Schule sehr viel mehr Wert legen auf, man sagt da oft, das sind so die weichen Fächer, aber die sind gar nicht so weich, weil die im Endeffekt sich sehr hart negativ auswirken können, wenn sie nicht gelehrt werden. Also was in Gemeinschaftskunde passiert, was die jungen Menschen heute über Medien lernen, das ist minimal. Und das erleben wir Professoren ja auch an der Hochschule, wenn ich mein Erstsemester vor mir habe. Es ist kaum Wissen über die Medien da und es ist auch kaum Wissen über den öffentlichen Bereich da. Es gibt viel Partikularwissen. Bei den Studenten ist da nicht das Fischen und das Taubenzüchten, das sind andere Bereiche, aber eben dieser öffentliche Bereich. Sie können auch heute in Vorlesungen gar nicht mehr mit Beispielen arbeiten, die so aus den aktuellen Nachrichten und schon gar nicht vielleicht aus der jüngeren Vergangenheit stammen, weil die Leute gar nicht wissen, von was sie reden. Ich habe in meiner Vorlesung am Montag dieser Woche den Begriff Watergate erwähnt und von 150 Studenten wussten 7, was das ist. Nun sind die zum Teil oder sind alle nach Watergate geboren, aber man kann ja erwarten, dass solche Mega-Ereignisse der Weltgeschichte, die ja auch sehr viel mit Demokratie, mit Gesellschaft, wie die organisiert ist und welche Checks and Balances gibt, zusammenhängt, dass die gelehrt werden. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Das ist eine Baustelle, die Schule. Mhm. Die andere Baustelle, das ist dann in der Tat auf der Produktionsseite, Qualitätsjournalismus stärken. Ich glaube, dass das eine Aufgabe ist, die bis hin reicht zu Gesetzesveränderungen. Wir haben den Medien bei uns sehr große Freiheiten gegeben. Das ist auch im Prinzip gut so. Aber diese Freiheiten bekommen die Medien, weil sie eine öffentliche Aufgabe erfüllen. Wenn diese öffentliche Aufgabe nicht mehr im Vordergrund steht dessen, was die Medien machen, dann sind auch die Freiheiten nicht mehr gerechtfertigt. Das ist ein einfacher Umkehrschluss der Urteilskette des Bundesverfassungsgerichts, das eben gesagt hat, die öffentliche Aufgabe ist die Causa, ist die Ursache dafür, dass wir sozusagen einen bestimmten Berufsbereich und einen bestimmten Wirtschaftsbereich herausheben im Gesetz. Das muss ja erstmal begründet werden, weil normalerweise sind vor dem Gesetz alle gleich. Und dann kann man eben hier die Beweislast oder die Argumentationskette umdrehen, sagen, wenn aber diese Leistung nicht erfüllt wird, wenn das Kommerzielle im Mittelpunkt steht, dann kann man auch Privilegien wegnehmen. Und kann damit vielleicht die Medien ein wenig stärker zur Raison bringen.
Das heißt, Sie fordern eine Unterstützung im Prinzip, Subventionen vielleicht sogar für Qualitätsmedien?
Das will ich nicht ausschließen. Es gibt auch jetzt schon Subventionen. Und wenn man zum Beispiel in den Zeitungsvertrieb guckt, dann gibt es dort Erleichterungen, die Presse hat. Es gibt bei Mehrwertsteuersatz Erleichterungen. Und es ist ja ganz merkwürdig, dass ausgerechnet in dem Land, in dem die Pressefreiheit, also auch die staatliche Abwehr der Medienfreiheit am stärksten wie ein Fanal vor sich hergetragen wurde in den USA, dass dort jetzt am meisten Diskussionen kommen darüber, ob man nicht eine steuergeldfinanzierte Qualitätspresse, also damit meinen sie insgesamt die Medien, aufrechterhalten kann, ob man nicht mit Stiftungsmodellen arbeitet, mit Subventionierungen. Also da muss man vielleicht weniger ideologisch rangehen, als auch ich das früher gemacht habe, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, also und man sieht ja auch, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass die nicht kommerzielle Basis nicht immer dazu führt, dass es nicht kommerziell ist und auch nicht dazu führt, dass immer das beste Produkt rauskommt. Aber man muss sich, glaube ich, Gedanken machen, wie man ein Umfeld schafft, in dem Qualitätsjournalismus noch entstehen kann. Denn die Journalisten selbst, die leiden ja selbst vielfach unter dem, was sie machen. Das ist auch mit ein Grund, Sie haben unser Buch angesprochen, warum dieses Buch bei den Journalisten gut ankommt. Das heißt zwar Entzauberung eines Berufs, sieht aus, als würden wir hier Journalistenbashing betreiben, aber tatsächlich ist es ja ein Gesprächsangebot, Journalisten zu sagen, hier, ihr seid in einer Situation, wo ihr eigentlich das gar nicht machen könnt, was die meisten von euch machen wollen. Was kann man tun?
Wird es denn in 5 Jahren diesen klassischen Journalisten, das Rollenbild des Journalisten überhaupt noch geben, jetzt in Zeiten von Web 2.0, Blogging und so weiter? Das ist ja immer die viel heraufbeschworene These.
Ja, und das ist eine andere Baustelle, die Sie hier ansprechen, und zwar sehr zu Recht. Die Frage, ob in der Medienökologie, die wir jetzt haben, in der Medienumwelt, die wir jetzt haben, der klassische Journalismus überhaupt noch heraussteht, ob er noch Konturen hat, ob er noch erkannt wird als eine besondere Leistung, eine besondere Dienstleistung, die nur dieser Beruf der Gesellschaft bringt. Wir haben ja über diese Dienstleistung eben gesprochen. Und man kann den Eindruck gewinnen, und das zeigen wiederum unsere Daten, dass gerade bei den jüngeren Menschen diese Konturen verschwimmen. Für die jüngeren Menschen ist der Blogger ein Journalist. Nun halten sich viele Blogger für Journalisten. Und Bloggen ist nicht gleich Bloggen. Es gibt Journalisten, die bloggen, dann sind sie auch weiterhin Journalisten. Und es gibt Blogger, die machen etwas Journalismus-Ähnliches, ohne dass es nicht Journalismus ist, weil es einfach nicht den Qualitätskriterien von Journalismus entspricht. Insofern muss man da vorsichtig sein, über welche Phänomene man redet. Aber es ist eine Tatsache, dass bei den jungen Menschen sowohl die Abgrenzung zum Bloggen als auch die Abgrenzung zu Public Relations nicht mehr so vorgenommen wird. Und da muss man ran. Ich glaube, dass eben diese Dominanz, zunehmende Dominanz des Internet dazu führt, dass die Auftritte immer weniger unterscheidbar werden. Eine Spiegel.de Online-Seite sieht so gut oder so schlecht aus wie die Seite eines Bloggers, wenn er es gut macht, oder eines Unternehmens, das vielleicht aber gar nicht dazu schreibt, dass es ein Unternehmen ist, sondern so tut, als sei es ein Medium. Und damit verschwimmen die Grenzen. Und das ist eine Gefahr. Und da weiß ich auch nicht und habe keine Lösung dafür, wie man dieses Branding und diese Konturen stärker herausschälen kann. Ich glaube, dass es wiederum nur über die Nachfrage geht, weil man wird nicht verbieten können, wegen Artikel 5 des Grundgesetzes, dass jemand sagt, das ist Journalismus, was ich mache, denn noch ist der Beruf nicht geschützt.
Gedanken, Ideen und Kommentare von Professor Wolfgang Donsbach zur Zukunft des Journalismus hier bei Detektor FM. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.